Inforadio Abseits.
Ich bin selber total platt.
Der 10. August 2013. Im Berliner Wellblechpalast ist es kuschelig an diesem Samstagabend. 5000 Fans der Eisbären Berlin stehen dicht an dicht auf den Tribünen. Und alle feiern einen Mann, Sven Felski. Der Rekordspieler der Eisbären hört auf, weil der Körper nicht mehr mitmacht. Nach sagenhaften 1000 Einsätzen in der Bundesliga und der DEL für seine Berliner. Nach 6 Meistertiteln und 20 Jahren Vereinstreue.
Sven, ist das der Abend, den Sie sich ausgemalt haben?
Ja, so habe ich es mir gewünscht. Ich meine, es ist unglaublich. Ich glaube, da kann man ernsthaft groß abtreten und den werde ich nie vergessen haben.
Felski kurft übers Eis, sichtlich berührt von der Atmosphäre. Er presst die Lippen aufeinander und dann macht er die Welle vor der Kurve.
Sven Felski dankt denen, die ihm 20 Jahre die Treue gehalten haben.
Ein Gänsehautmoment. Das Abschiedsspiel von Sven Felski ist aber nur eine von vielen besonderen Berliner Sportgeschichten. Und um genau die geht es im heutigen Abseits. Am Mikrofon begrüßt sie Stefanie Bartschek.
Wir Frauen spielen Fußball, wette das gedacht. Die Zeiten sind vorbei, da uns die Männer ausgelacht.
Diese Frau konnte 1977 nicht nur singen, sie konnte mehr.
Wir so richtig stürmen, der anderen gute Nacht.
Das ist Barbara Streufert, Mittelfeldspielerin und Mannschaftskapitän bei Tennis Borussia.
Barbara, Spitzname Charlie Streufert, ist damals Ende der 70er 32 Jahre alt. Die junge Frau mit den kurzen, dunkelblonden Locken kickte seit Jahren, hatte bei TB unter Jack White, dem Schlagerproduzenten und späteren Präsidenten von Tennis Borussia, trainiert. Und sie hatte sich etwas vorgenommen.
Barbara will sich nicht damit begnügen, nur zu spielen. Sie möchte Fußballtrainerin werden.
Als erste Berlinerin. Ihr Ziel, erst Mädchenmannschaften und dann Frauenteams zu coachen.
Ich denke, dass ich auf diese Art auch dazu beitragen kann, den Damenfußball allgemein populärer zu machen.
Die Spielerinnen hatten es schwer. Sie mussten sich immer wieder beweisen, wurden belächelt.
Ja, sehen Sie, das ist das Schöne an Frauen. Sie gehen auch mit einem Ball zart um. Ja, decken, decken, nicht Tischdecken, richtig. Mann decken, so ist recht.
In den 50ern war der Frauenfußball in Deutschland noch verboten. Im Kampf um den Ball verschwinde die weibliche Anmut, hieß es. Interessierte Barbara Streufert wenig. Sie blieb hartnäckig. Erst recht, was ihre Trainerinnenausbildung anging.
Der Verbandstrainer ist zwar grundsätzlich gegen den Unterricht in gemischten Gruppen, aber bei Barbara Charlie Streufert macht er eine Ausnahme. Denn sie ist der Typ, der überall zurechtkommt.
Streufert wurde zur Pionierin des Berliner Frauenfußballs. Unter ihr schaffte das Frauenteam von TB den Sprung in die Bundesliga.
Einer für alle, alle für einen.
Und das kam an.
Da stimmt die Einstellung, da stimmt die technische Perfektion und vor allen Dingen auch die Taktik. Frauenfußball gehört heute zum Fußballalltag in der Bundesrepublik, als ob es ihn schon seit Jahrzehnten gibt.
Wir haben ja vor 10 Jahren mit dem Damenfußball angefangen, nicht nur in Berlin, sondern allgemein auch in der Bundesrepublik. Und wenn man bedenkt, dass nach 10 Jahren bereits 380.000 Frauen Fußball spielen, ist das für meine Begriffe eine ganz erstaunliche Entwicklung.
Für die Barbara Streufert gekämpft hat und es bis heute tut.
Wenn wir so richtig stürmen, ihr Herren, dann gute Nacht.
Im Winter 1986 war Christian Neureuther nervös. Der ehemalige Spitzen-Skirennläufer hatte Angst. Angst, dass auf dem Teufelsberg im Berliner Westen nicht genug Schnee liegen könnte.
Ja, das wäre furchtbar. Also wir planen natürlich auch schon den Notfall.
Für eine Veranstaltung, die es so in der Hauptstadt noch nicht gegeben hatte. Einen Weltcup im Parallelslalom.
Die 32 besten Läufer aus der Weltrangliste werden am 28. Dezember um die Mittagszeit am Teufelsberg im Slalom hinunterwedeln. Nicht alleine, sondern zu zweit. Parallel nebeneinander rennen dann namhafte Größen ins Tal.
Darunter der Weltmeister im Riesenslalom, Markus Wassmeier.
Markus Wassmeier, der kommt ganz sicher. Ich meine, die kommen natürlich alle sicher.
Unsicher war nur, ob auch Petrus erscheint und für Schnee sorgt. Also überlegten sich die Verantwortlichen etwas. Damit die Stars der Wintersportszene nicht auf Gras den Berg runterschlittern müssen. Sie setzten auf ein Kunstwerk aus Kunstschnee und den richtigen Mann für dieses Vorhaben. Josef Moosburger aus Lustenau in Österreich.
Seines Zeichens Produzent der künstlich hergestellten Schneekristalle, die im Übrigen bei Tauwetter haltbarer sein sollen als ihre Kollegen aus den Wolken.
Aber auch der Schnee aus der Kanone brauchte ein paar, sagen wir, Streicheleinheiten.
Grundstoff ist natürlich das Wasser, das künstlich auf plus 2 Grad heruntergekühlt wird. Für den Weitertransport sorgt die Berliner Feuerwehr mit ihren Pumpen, sodass im besten Fall 300 Liter Wasser pro Minute und Kanone zum künstlichen Belag verarbeitet werden können.
Ein Riesenaufriss. Zum Glück schneite es dann doch noch. Natur- und Kunstschnee reichten für eine weiße 20 cm dicke Decke. Der Weltskiverband gab sein Okay. Konnte doch eigentlich nichts mehr schiefgehen.
Morgen findet der Ski-Weltcup in Berlin statt. Haben Sie davon schon gehört?
Nein, habe ich noch nicht von gehört.
Ja. Finden Sie denn sowas? Alpiner Skisport in Berlin.
Na, das ist schon was, was der Berg ist, ein bisschen klein.
Es kamen 13.000 Zuschauer. Matthias Mikolajski-Kusche, der Präsident des Berliner Skiverbandes, erinnert sich bis heute an die Kulisse. Und er erinnert sich an das Wetter am Tag der Tage.
War natürlich ein heftiger Schlag, als man morgens aufwachte und es in Strömen goss. Glücklicherweise ließ der Regen danach. Wir konnten die Wettkampfstrecke durch Aufbringen von Salz einigermaßen stabil halten.
Naja, nicht wirklich stabil, schnitt Weltmeister Markus Wassmeier ab.
Oh, der Markus, da hat er Probleme gehabt, ist weggerutscht. Sein Vorsprung war nicht so groß, als dass er jetzt nicht noch einmal forcieren müsste. Und das wäre natürlich traurig, wenn er ausscheiden würde. Aber es sieht ganz danach aus.
Wassmeier scheiterte in der Vorrunde. Und auch für den Berliner Skiverband verlief der Weltcup nicht wirklich glücklich.
Letztlich war es dann so, dass die Einnahmen aus Sponsorengeldern, Eintritt und so weiter einfach nicht das an Ausgaben gedeckt haben. Und wir eben danach, im Nachhinein eben noch lange Kosten begleichen mussten. Den Ruin haben wir vermeiden können.
Ist denn das zu fassen, meine Damen und Herren?
Der Parallelslalom-Weltcup auf dem Teufelsberg, er blieb eine einmalige Sache für Berlin. So wie das nächste Event.
Tour de France 87. Start in Berlin.
Die Hauptstadt war noch geteilt. Das 750-jährige Bestehen Berlins wurde trotzdem dick gefeiert. Mit dem Start der Tour de France im Westteil der Stadt. Kostete schlappe 3 Millionen D-Mark und war ein Spektakel. Allerdings mit Hindernissen.
Bis nach Japan gingen die Berichte von dieser Tour. Und gleich zum Auftakt erlebte Kenichi Kuhawara deutsche Sportdramatik. Sein Fernsehteam geriet an der Grenze in Starken zusammen mit amerikanischen Radlern in Schwierigkeiten. Das Bild ging um die Welt, noch ehe die Tour angerollt war. Dem Kurier aus Wien war es eine Fotomeldung wert. Die großen Zeitungen wie Le Monde arbeiteten den politischen Hintergrund heraus. Dass nämlich die Radkarawane per Luftbrücke eingeflogen wurde und dass die DDR das Rennen über ihre Straßen nicht zulassen wollte.
Die Straßen im Berliner Westen dagegen wurden vorbereitet, quasi ausgerollt für die Creme de la Creme des Radsports.
Ab 5 Uhr morgen früh wird es hier ernst. Dann geht hier nämlich nichts mehr. Der Kudamm wird abgesperrt und auch die Autos, die hier noch im Parkverbot stehen, werden dann abgeschleppt. Ab 11 Uhr startet hier nämlich die Tour de France mit dem Prolog 6,1 Kilometer einmal Kurfürstendamm hin und zurück.
Das Einzelzeitfahren gewann der Niederländer Jelle Nedam.
Viele haben auf ihn getippt. Er hat es wahr gemacht, der junge Niederländer, der seit 1985 Profi ist.
Am nächsten Tag fanden die Etappen 1 und 2 statt und West-Berlin schwappte über vor Radsportbegeisterung.
Heute ist gutes Wetter, heute ist Radfahrwetter. Da sitzen Sie im Bikini, in der Badehose, leicht geschürzt am Straßenrand. Heute gibt es Tour de France-Bräune sozusagen.
Ich mach euch Radfahrer, aber ich werde die Radfahrer auslachen, wenn die kommen. Die sind nämlich alle so doof.
Warum sind sie denn doof?
Naja, wenn sie um die Wette fahren auf die Straße.
Es wird spannend bei der Tour de France.
Stimmung überall. Die Leute finden das Tourspektakel großartig.
Die Tour de France. Sie gastierte nur dieses eine Mal in Berlin. Und apropos einmal, für die Basketballer von Alba Berlin ist bis heute der Abend des 15. März 1995 unvergessen. Damals gewann das Team mit dem Koraj Cup als erste deutsche Mannschaft überhaupt einen internationalen Titel.
Zum ersten Mal Ali Begovic und er ist drin und das ist der Sieg. Da lege ich mich fest, die letzten 5 Sekunden, 85-79, gehen wir nochmal aufs Spielfeld. Der letzte Wurf und dann ist diese Partie vorbei. Alba Berlin gewinnt als erste deutsche Mannschaft den Vereinspokal des Koraj Cups.
Ich kann nicht sagen, es ist unglaublich. Alba Berlin ist Europapokalsieger.
15 Jahre später, 2010, erreichte Alba das Final Four des Eurocups, des zweithöchsten europäischen Wettbewerbs. Ein Riesending für den Verein. Die Fans buchten Flüge nach Vitoria in Spanien und dann brach auf Island ein Vulkan aus.
Namens Eyjafjallajökull, gibt ein sehr lustiges Lied dazu.
Ja, Alba-Fan Henry Voss kann da heute drüber schmunzeln. Nur damals war die Sache weniger lustig. Der Vulkan hinterließ eine Aschewolke und die legte den gesamten Luftverkehr lahm. Fliegen war nicht mehr, also planten Henry und seine Freunde spontan um.
Wir haben mit dem Verein telefoniert und haben gefragt, hey, gibt es vielleicht theoretisch die Möglichkeit, mit dem Bus zu fahren? Und dann haben sie das auch von sich aus sozusagen gecheckt, nachgeguckt, hey, das geht. Haben gesagt, ja, wir würden mit dem Bus fahren. Wir fahren dann irgendwie 2 Stunden los. Wir haben uns gedacht, okay, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen viel zu essen, wir brauchen gute Kissen. Und viel zu trinken.
Vitoria ist halt nicht um die Ecke. Henry und die anderen starteten auf einen 27-Stunden-Trip.
Und für uns stand halt nie die Diskussion, dass wir da wieder mitfahren oder nicht. Sondern es war halt so klar.
Die Fahrt ging über Magdeburg, Basinghausen, Paris, Bordeaux bis nach Spanien. Und dort hatte die ungewöhnliche, strapaziöse Anreise der Alba-Fans mittlerweile natürlich die Runde gemacht.
Wir sind während des ersten Halbfinals von Panionios und Valencia da angekommen und wurden dann halt zwischen den Spielen dort empfangen mit einem Banner, mit spanischen Kartoffeltortillas, die sehr lecker sind, Chips, Getränken und extra sowas.
Vor dem Spiel gegen Bilbao applaudierte das Team noch den eigenen Fans. Und dann gewann Alba die Partie sensationell mit 77-70.
Spielerisch war das Halbfinale mehr als überragend. Also wahrscheinlich das beste Spiel in der Saison. Das Finale war eine Katastrophe. War uns aber relativ egal, weil wir trotzdem gut gefeiert haben.
Und dann war da noch die Rückreise. Denn retour nach Berlin ging es natürlich wieder mit dem Bus. Sie ging Mitte der 90er sprichwörtlich durch die Decke. Franziska van Almsick, der neue Shootingstar der deutschen Schwimmszene.
Sie bleibt ganz locker. Versuch alles, nur nicht verkrampfen.
Und wenn ich es nicht schaffe, dann wäre ich ziemlich sauer.
Bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona holte sie sensationell Silber mit 14 Jahren.
Sieg für Nicole Hayslett. 1/10 Sekunde Silber.
Es wäre einfach nicht gut gewesen. Mit 14 wird man nicht Olympiasiegerin.
Aber eine Art Vorbild. Die Göre aus Treptow mit Berliner Schnauze und faszinierenden Schwimmskills. Franzi von Almsick verblüffte, holte EM- und WM-Gold, stellte Rekorde auf. Nur irgendwann wurde der Druck, immer die Beste sein zu müssen, zu groß.
Ich denke, dass es nicht immer leicht ist, ein Superstar zu sein. Und wisst ihr nicht, ich bin kein Superstar.
1996 verpasste sie Olympiagold. 2000 in Sydney schaffte sie es nicht mal ins Finale in ihrer Top-Disziplin über 200 Meter Freistil.
Damals ist der Boulevard über sie hergezogen. Der erste gesamtdeutsche Sport-Superstar war plötzlich die Bleiente Franzi van Speck. Üble Beleidigung.
ARD-Sportreporter Lars Becker erinnert sich noch genau an die Schlagzeilen. Und er war dabei, als Franziska van Almsick bei den Schwimm-Europameisterschaften 2002 einen Comeback-Versuch startete. In Berlin, in ihrer Heimatstadt.
Franzi stand total im Mittelpunkt. Das ganze Interesse, die gesamte Aufmerksamkeit war auf sie gerichtet. Eine Woche Ausnahmezustand.
Und was dann passierte, war einfach nur Magisch.
Sie gewinnt Gold über 100 Meter Freistil. Sie holt mit beiden Freistilstaffeln Gold.
Weltrekord zu schwimmen vor heimischem Publikum ist das Schönste, was passieren kann. Wir haben im Vorhinein gar nicht darüber nachgedacht. Vielleicht ist das genau das Geheimrezept.
Die Stimmung von Tag zu Tag elektrisierter. Der Höhepunkt, die 200 Meter Freistil. Franziska van Almsick knackte ihren eigenen Weltrekord von 1994.
Ich glaube, sie hat kurz fassungslos auf der Leine gesessen, ist dann raus aus dem Becken und hinter den Startblöcken auf dem Teppich auf die Knie gefallen.
Mir war den ganzen Tag schlecht und schwindelig und ich hatte Kopfschmerzen und ich wollte mich eigentlich kurz vorher noch aus der Halle stehlen, weil ich Angst davor hatte und jeder hat nur noch von dem Weltrekord geredet und es haben so viele Leute daran geglaubt, nur ich selber nicht.
Am Ende reichte es für das Happy End überhaupt. Bis heute einer von vielen emotionalen Berliner Sportmomenten. Das war Abseits für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Stefanie Bartschek.
Inforadio Podcast.